Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Dieses Mal bin ich in den äußersten Nordwesten Sachsen-Anhalts gefahren, um Diesdorf im Altmarkkreis Salzwedel zu besuchen. Rundherum sehr ländlich geprägter Raum mit viel, viel Grün, jetzt im April natürlich besonders, Felder, Wiesen und Wälder. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sich auch hier via zum Beispiel Altmark-Rundkurs von Plötze oder Salzwedel in die Molmker Straße in Diesdorf herradeln lässt. Die Klosterkirche St. Maria und Cruzis in Diesdorf ist eine Station auf der Straße der Romanik. Ende des 12. Jahrhunderts hier als Kloster gegründet, wurde es nach der Reformation noch bis 1810 als adliges Frauenstift weitergeführt. Aber dieses Mal soll es sich nicht um Adlige, sondern um Frauen eines anderen Standes drehen, die Altmärker Bäuerinnen. Dazu bin ich zuerst in einem der ältesten Freilichtmuseum mit Jochen Alexander Hofmann, Amts- und Museumsleiter im Altmarkkreis Salzwedel, verabredet. Herr Hofmann, ich möchte Sie bitten, als quasi Hausherr des Verbundes der Museen des Landkreises, Ihr Freilichtmuseum mal kurz vorzustellen.
Ja, das Freilichtmuseum in Diesdorf ist bereits 1911 gegründet worden auf die Initiative des damaligen Landarztes Dr. Georg Schulze und eines Kreises von engagierten Mitstreitern. Es ist das einzige volkskundliche Freilichtmuseum in Sachsen-Anhalt bis heute und in der Tat eines der ältesten in Deutschland. Wir haben heute auf einer Fläche von etwa 6 Hektar über 25 historische Wohn- und Wirtschaftsgebäude, die angeordnet sind zu verschiedenen Hofstellen, die zeigen, wie sich seit etwa dem ausgehenden 17. Jahrhundert das Bauen und das Wohnen und das Wirtschaften hier in der Altmark gewandelt haben. Ganz bemerkenswert sind zum Beispiel die kleine Fachwerkkapelle aus Kleinschüden, die als letztes Gebäude neu auf das Gelände kam, aber auch unsere großen niederdeutschen und redgedeckten Hallenhäuser, die wir haben, aber auch so ein Gebäude wie in dem, wo wir uns heute befinden, ein sogenanntes reines Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert, das wir zu Ausstellungszwecken nutzen, unter anderem eben auch für die Ausstellung, als Tante Frieda ein junges Fräulein war. Zu den Häusern gehören auch jeweils historisch angelegte Gärten. Dann haben wir noch Feldflächen, Wiesenflächen, Teich und Wald, also eine ganze rekonstruierte historische Kulturlandschaft auf unserem Gelände. Das älteste Gebäude ist das Torhaus aus Fissum. Das ist datiert auf das Jahr 1600 und ist damit eines der wohl ältesten profanen Bauwerke, die wir in der Altmark noch finden. Ja, und das jüngste Bauwerk, das ist in der Tat unser heutiges Verwaltungsgebäude. Das ist auch das einzige Gebäude, das hier am Standort ursprünglich errichtet wurde, Anfang der 1950er Jahre. Alle anderen Gebäude wurden ja in den Dörfern hier der Gegend abgebaut und auf das Museumsgelände umgesetzt.
Von woher stammt dann das Gebäude, was am weitesten von hier sozusagen mir den Weg hierher gefunden hat?
Also den weitesten Weg hat wohl unsere Bockwindmühle. Die stammt nämlich als einziges Gebäude nicht aus der Altmark, sondern aus dem angrenzenden Niedersachsen. Die kam hier in den 90er Jahren her, nachdem unsere eigene Bockwindmühle leider zusammengebrochen war. Relativ weit ist auch noch das Doppelkosatenhaus aus Klüden, das ist ganz im Süden der Altmark, schon an der Grenze zum Bördeland. Ansonsten sind die meisten Gebäude aber wirklich hier aus dem sogenannten Hans-Jochen-Winkel, also der Umgegend von Diesdorf.
Darf ich Sie zum Schluss noch zu Ihrer Einstimmung nach einem Lieblingsplätzchen fragen, ob Sie hier ein Lieblingsplätzchen haben?
Ach, das ganze Freilichtmuseum ist, unser Landrat hat es immer ausgedrückt, der schönste Arbeitsplatz im Landkreis. Es ist wirklich eine Idylle hier am Ortsrand von Diesdorf gelegen, sodass ich einen konkreten Lieblingsplatz da eigentlich ganz schwer benennen kann. Ein besonderes Liebhaberobjekt von mir ist sicherlich die Fachwerkkapelle aus Kleinschüden, die ja erst jetzt in den letzten Jahren hier bei uns aufs Gelände kam.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Antwort auch, also sagen, da zu arbeiten, wo es sehr, sehr schön ist, dass man auch nicht groß unterscheiden mag, sondern sagen kann, das Ensemble ist stimmig.
Genau, das Ensemble, eine, wie ich erwähnt habe, im Idealtyp natürlich rekonstruierte Kulturlandschaft mit verschiedenen Elementen, mit den vielen verschiedenen Gebäuden, die ja auch alle wieder dann einen individuellen Charakter haben. Das ist schon wirklich hier ein sehr, sehr schöner Ort, nicht nur zum Arbeiten, sondern natürlich auch für unsere Besucher, für die das Museum ja in erster Linie auch da ist.
Also ganz herzlichen Dank für diese Einführung in das Museum als Ganzes und bedanke ich mich da ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Arbeitstag,
ja, Herr Hofmann. Ich danke, sehr gerne.
Apropos Plätzchen oder Platz. Vor einem der besonders prachtvoll gestalteten Gebäude, einem sogenannten niederdeutschen Hallenhaus, steht ja unsere Frauenortetafel von Diesdorf, die auf die Lebenswelt der Altmärker Bäuerin besonders im 18. und 19. Jahrhundert verweist. Übrigens ist auch gerade an diesem Haus über der Toreinfahrt sehr schön zu lesen, dass der Geburtsname der Hausherrin ebenfalls neben dem des Mannes vermerkt ist, was ja doch einen Hinweis darauf gibt, welche gesellschaftliche Stellung sie hatte. Im Museum werden neben einem Audioguide in deutscher und englischer Sprache und einem Audioguide für Kinder, wo man das Gelände selber erkunden kann, auch viele museumspädagogische Angebote unterbreitet. Neben stärker handwerkerorientierten Aktionen, wie zum Beispiel zum Schmied oder zum Fachwerk- und Lehmbau, gibt oder eine Häuserrallye, die man hier durchführen kann, kann man sich im Museum doch einen typischen Frauenarbeitsschwerpunkt widmen. Und zwar einem Waschtag von früher. Dazu frage ich jetzt mal Waltraud Tornow, eine ehemalige Mitarbeiterin des Museums. Was kann man sich darunter vorstellen? Was läuft dann bei so einem Waschtag eigentlich ab?
Ja, da haben wir Schulklassen, die so etwas in Anspruch nehmen. Und die kennen ja von zu Hause aus nur die moderne Waschmaschine und sind natürlich ganz entsetzt, wie jetzt auf einmal eine Laube hergestellt wird, in der das Waschgut dann reinkommt, und hatten eigentlich noch nie ihre Hände in so einer Waschlaube und sind sonst ganz erstaunt, wie weich sich das alles anfühlt, und sind natürlich ganz lustig dabei, wenn jetzt diese Waschsituation kommt, wenn man da ordentlich mit rumplanschen kann und wenn man nachher die reingewaschenen Stücke schön auf der Leine aufgereiht sieht.
Aber ich kann mich erinnern an Szenen in alten Filmen und sowas. Das war doch aber auch ein richtig harter Job, oder? Mit diesem Ruppeln auf dem Waschbrett.
Das war's. Es musste ja erst einmal alles, die Wäsche wurde ja gekocht und das Wasser musste ja erst einmal zu dem Kessel gebracht werden. Die Pumpe war ja oftmals nicht direkt in dem gleichen Raum. Man musste das Wasser teilweise über längere Wegstrecken bringen. Und das Abkochen der Wäsche und dann diese heiße Wäsche dann wieder aus dem Kessel heraus und dann weiter über das Waschbrett dann zu reinigen, ist schon eine sehr, sehr schwere körperliche Anstrengung.
Ich hatte, glaube ich, im Vorfeld auch mal gesehen, ein Bild, gab ja auch solche Bleichwiesen, oder?
Das hat es auch gegeben. Das war natürlich auch besonders, wenn jetzt die neu gewebte Sachen erst einmal gewaschen werden. Dann ging man zu den Bleichwiesen über und hat dort die Wäsche schön ausgebreitet, damit die Sonne sie schön trocknen kann und auch ausbleichen kann.
Da gibt es ja auch so ein Sprichwort von einer Bauernregel, die immer blüht die Erle vor der Eiche. Ja? Kommt der Sommer mit starker Bleiche oder so ähnlich?
Starker Bleiche.
Ja. Genau, weil das ja gerade bei den Weißwaren, die uns nachher noch beschäftigen, oder Weißwäsche, die uns nachher beschäftigen wird, ja tatsächlich ein Thema ist, Flecken rauszubekommen oder das Weiß wieder hinzubekommen. Jeder, der sich darum schon mal bemüht hat, weiß, dass es nicht so ohne weiteres ja funktioniert. Und das war halt ein Knochenjob, ne? Der eben eigentlich von Frauen, ne?
Von prinzipiell Frauen gemacht wurde.
Gemacht wurde, genau. Wenn ich mir den Prospekt angucke, gibt es ja noch weitere Angebote, zum Beispiel zum traditionellen Handwerk, sagten wir vorhin schon, ein sehr schöner Titel, der ähnlich wie das Planschen wahrscheinlich beim Waschen geht, so ein Matsch, ja? Fachwerk und Lehmbau oder vom Flachs zum Leinen. Da geht es ums heiße Eisen vom Schmied, aber auch von der Wolle zum Faden, von der Milch zur Butter, vom Korn zum Brot. Neben diesen museumspädagogischen thematischen Angeboten gibt es hier auch mehrere Themenausstellungen. Eine hat mich damals ganz besonders berührt, als ich das erste Mal hier in Diesdorf war, weil sie für mich überraschend auf ein Frauenschicksal im 20. Jahrhundert hinweist. Das Stichwort fiel vorhin schon einmal vom Museumsleiter, als Tante Frieda ein junges Fräulein war. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Frau Torno heute Zeit gefunden hat, mit mir gemeinsam sich mal dieser Ausstellung etwas näher zu widmen, darüber zu erzählen. Und deshalb meine erste Frage nochmal an Sie. Wie kam es eigentlich dazu, zu diesem Zusammentreffen von persönlichen Erinnerungen und auch dem Möglichmachen, da ein Zeitzeugnis hier zu hinterlassen im Museum?
Ja, ich hatte sehr viel Material und hatte eigentlich vor, einen Raum im Museum auszustatten, wo man jetzt Wäsche weiterverarbeitet. Das heißt, es wurde ja gesponnen und gewebt, aber das musste ja dann auch wieder weiterverarbeitet werden, das heißt, es musste genäht werden. Und dazu suchten wir einen Raum. Aber wir fanden im Museum keinen passenden, haben dann hier in diesem großen Gebäude einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen und hatten da jetzt einmal ganz andere Möglichkeiten. Und so habe ich alles, was ich also aus Tante Frieda, ihrem Nachlass hatte, zusammengeholt. Und da haben wir das, was uns eben besonders gut gefiel, dann rausgesucht und haben das ausgestellt. Und bei der Erstellung dieser Ausstellung wurde eben auch sehr viel über Tante Frieda erzählt und dem Zusammenhang sind dann auch diese kleinen Geschichten dann teilweise zu den einzelnen Sachen dann mit dazugekommen.
Das heißt, es geht da tatsächlich um ein authentisches Leben Ihrer Tante?
Tante Frieda, ja. Mhm.
Da würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal zusammen ein bisschen durch die Ausstellung und gucken das uns zusammen an und beschreiben mal das eine oder andere, was besonders bemerkenswert ist aus Ihrer Sicht, aus meiner Sicht.
Ja.
Ja? Gut. Hier startet es, ne? Dann ist es noch richtig in Erinnerung. Start, ja. Mhm. So muss ich vorstellen, im ersten Obergeschoss ein großer Raum mit einer schwarz-weißen oder einer weißen Decke mit schwarzen Holzbalken. Ganz, ganz viel Wäscheausstellung und wie schon Frau Torner uns angekündigt hat, auch authentische Zeitzeugnisse aus dem Leben ihrer Tante. Frieda, wie hieß sie mit vollem Namen?
Frieda Pasemann.
Wann ist Frieda Pasemann geboren?
1904. Mhm.
Und aus der Zeit steigen wir hier ein mit einem Zitat von Fritz Erck von 1889, also ein bisschen 15 Jahre eher, bevor sie geboren wurde, aber ich denke, das passt ganz gut. Was treiben denn die Mädchen? Die Kleinen pflegen Puppen, die Großen kochen Suppen und spinnen leer den Rocken und stricken warme Socken. Sie nädeln, bügeln, waschen und putzen Glas und Flaschen. Sie scheuern Tisch und Bänke und ordnen wohl die Schränke. Sie flechten fein die Zöpfe und spülen rein die Töpfe. Sie mühen sich ab nach Kräften in häuslichen Geschäften. Wer so schafft, wird fürs Leben die beste Hausfrau geben. Ja, ich denke, das ist das eine Stichwort, Hausfrau, was in einer Wirtschaft zu machen ist. Ich denke aber, dass gerade in dem Stand der Bäuerin das ja sozusagen noch on top war, neben dem, was eine Bäuerin auch sonst noch zu erledigen hatte auf einem Hof. Gehe ich da richtig?
Ja, die Bäuerin war für alles verantwortlich. Sie hatte erst einmal den Haushalt zu bewältigen, aber andererseits musste ja auch das Vieh versorgt werden. Das fiel meistens auch für die Frauen zu. Die waren meistens dazu gemacht, dass das Schweine füttern. Das war für die Frauen etwas. Und man muss sich vorstellen, diese schweren Schweinefuttereimer musste sie den Tag über schleppen. Und es mussten ja die Kartoffeln gekocht werden. Es war eigentlich schon eine sehr schwere Arbeit. So eine Frau, ja, Die hat ja auch sehr viele Kinder geboren. Und wenn man sich heute vorstellt, dass eine Schwangere heute mit solchen schweren Eimern laufen könnte, das wäre heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber das gehörte früher dazu. Denn selbst wenn sie entbunden hatte, dann musste ja trotzdem die Kühe gemolken werden und das Schweinefüttern. Und das war ja eine Sache, die man nicht einfach so liegen lassen konnte. Es musste ja weiter geschaffen werden. Und so war sie eben ständig in das bäuerliche Leben eingebunden. Dann kam auch dazu die schwere Arbeit des Waschens. Da war es ja ebenso. Und gleichzeitig war ja immer wieder die Familie zu versorgen. Also der Mittagstisch oder überhaupt diese Mahlzeiten, die mussten ja auch vorbereitet werden. Denn es wurde ja alles aus dem eigenen Garten hergeholt, musste erst einmal aufbereitet werden und konnte dann eben weiter verarbeitet werden. Und sie hat auch dann irgendwie versucht, Vorräte anzuschaffen. Das heißt, es wurde ja auch zum Beispiel Äpfel oder Pflaumen, die wurden getrocknet, damit man im Winter eben auch etwas hatte. Und das alles war eben die Arbeit einer bäuerlichen Frau.
Wir haben ja jetzt hier mit Frieda Pasemann ein Beispiel für einen Hof oder für eine Hofwirtschaft, die ja jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts betroffen. Das heißt also zum Beispiel Gesinde und so weiter gab es auf dem Hof der Familie Pasemann gar nicht angestellt irgendwie als.
Nein, Gesinde war nicht. Es war ja eine größere Familie. Das war ein Familienbetrieb, der das bewirtschaftete. Und es war eine Kuhbauernstelle, also man hatte keine Pferde. Und die Arbeit hat sich eben verteilt. Jeder musste etwas dazu beitragen, dass die Wirtschaft funktionierte. Die Schwierigkeit bei Tante Frieda war, dass sie ihren Vater im Ersten Weltkrieg verloren hat. Und dadurch hat sich jetzt die ganze familiäre Situation sehr zugespitzt, denn es war ja nun niemand mehr da, der für die eigentliche landwirtschaftliche Arbeit zuständig war. Das heißt, es war jetzt nur noch die Mutter da, beziehungsweise die Kinder. Und Tante Frieda war zu dem Zeitpunkt 11 Jahre alt, als ihr Vater im Krieg gefallen war. Und es hieß dann, also jeder hat mit anzupacken. Und es ging auch so weiter, dass die Kinder das Ganze mit übernommen haben. Aber dann kam der nächste Krieg. Und in diesem Krieg ist dann auch noch ihr anderer Bruder verwundet worden und hat dann im Rollstuhl gesessen, um den sie sich kümmern musste. Und sie selbst hätte gerne geheiratet, konnte aber nicht, weil ihre Mutter sagte, er die Jungs nicht geheiratet haben, kannst du nicht hier aus dem Haus gehen, das schaffe ich alleine nicht. Demzufolge blieb sie einfach unverheiratet und hat ihre ganze Familie gepflegt. Bis zum Ende. Sie ist alleine zum Schluss übrig geblieben und dann haben meine Eltern diese Hofstelle übernommen.
Das, glaube ich, war auch das, was mich besonders bewegt hat, dass wir ja jetzt hier nicht nur über das 18., 19. Jahrhundert sprechen, sondern bis ins 20. Jahrhundert quasi hier das Leben, wie es hier gewesen ist. Und das hat mich schon ein bisschen erschüttert, dass sie da ihre eigenen Wünsche, die sie hatte, eben wie gesagt nach eigenen Kindern, eigenem Glück sozusagen, hinten anstellen musste. Und das war auch etwas, wo sie gesagt haben, das möchten sie gerne weitergeben als Beispiel.
Ja. Ja, es war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit, die sie durchgestanden hat. Vor allen Dingen auch die Pflege ihrer Angehörigen und dann nebenbei immer noch die Landwirtschaft aufrechtzuerhalten, so gut es ging. Und das war für sie besonders schwer.
Ich habe vorhin davon gesprochen, dass hier sehr viel Wäsche zu sehen ist, also feine Wäsche. Ich sehe hier auch ein Nähkästchen, also hier wird auch aus dem Nähkästchen geplaudert sozusagen, mit Taschentüchern, die dann wahrscheinlich gehäkelt sind. Also für mich muss ich sagen, an meine Erinnerung an Werkunterricht oder wie auch immer, also Handarbeiten war jetzt nicht so mein Ding. Ich habe es mal probiert, habe auch meinen eigenen ersten Schal und so weiter mal gestrickt. Aber ich habe aus dem Besuch der Veranstaltung mitgenommen, dass das ja eher gar nicht als Arbeit oder als schwere Arbeit empfunden wurde, wie es unserer einen vielleicht auch geht, sondern dass das dann eher so Freizeitbeschäftigung war, weil man, wenn man einmal gesessen hat, was ja nach der schweren Arbeit durchaus erholsam sein konnte, aber sie einfach die Hände nicht stille halten konnten, richtig?
Ja, so war es. Ja, es gab ja immer etwas zu tun. Es war ja auch Wäsche, die wieder, sag ich mal, instand gesetzt werden musste. Aber man hat also, um etwas für sich selbst zu haben, auch etwas gemacht, wo man Freude dran hatte. Und das war jetzt nun das Gestalten von irgendwelchen Handarbeiten. Tante Frieda hat sehr viel gestrickt, sie hat auch sehr viel gehäkelt und hat auch genäht. Ja.
Man muss sich ja mal in Erinnerung rufen, es gab ja in dem Sinne kein Versandhaus oder ein großes Warenhaus gleich um die Ecke, um Wäsche und so weiter zu kaufen, was man brauchte. Ne?
Es wurde ja noch in den Haushalten selbst gesponnen und es wurde auch in den Haushalten gewebt. Und das Ganze musste ja dann nachher noch auch weiterverarbeitet werden, denn es musste ja dann anschließend auch genäht werden. Und diese ganzen Sachen wurden von Tante Frieda, das war so ihre Freude, das hat sie sehr gerne gemacht. Und da hat sie dann eben auch sehr viel Zeit hineingebracht. Aber die Abende waren ja lang, damals gab es noch keinen Fernsehapparat. Und da hat man dann gesessen und hat Handarbeiten gemacht. Handarbeiten, die notwendig waren, aber auch Handarbeiten, die man zur eigenen Freude irgendwie gemacht hatte. Denn man wollte ja auch mal einen schönen Tisch decken und da eine sehr schöne Tischdecke draufbringen. Und das war so etwas, was sie sehr, sehr gerne und auch sehr gut gemacht hat.
Das heißt, sie wird also durchaus ihre, wie es ja damals üblich war, klassische Aussteuer schon in jungen Jahren vorbereitet haben, oder?
So ist es. Da sind viele Sachen, die sie eigentlich als Aussteuer gemacht hat. Ich denke da zum Beispiel hinten an den Waschtisch. Da wurden lauter Deckchen also für den Waschtisch angefertigt. Einmal für die Schüssel, einmal für das Gefäß, wo man Wasser holte, für den Zahnbecher und dergleichen. Das sind alles Sachen, die sie mal für ihren eigenen Haushalt selbst schon angefertigt hat, was aber eigentlich dann nie richtig genutzt wurde.
Es ist ja auch dargestellt ein Schrank voller Wäsche gestapelt bzw. auch gehängt, was ich übrigens auch lieber mache als irgendwo einen Stapel bauen von Wäsche. Was ist das auch von Tante Frieda?
Ja, die Unterwäsche, die wurde natürlich selbst angefertigt, aber die sollte ja auch nicht nur ganz schlicht sein. Da hat man dann Häkelspitzen und so etwas noch mit daran gefügt, damit das eben auch schick und schön ist. Und die Wäsche der damaligen Zeit hatte ja auch eine ganz andere Art, wie wir sie heute kennen. Da ist nicht mehr sehr viel so, wie wir es jetzt haben. Und deshalb gibt es da manchmal ein Schmunzeln, wenn Besucher daran vorbeigehen.
Außer vielleicht den Trend wieder zu natürlichen Materialien, dass das
ist
durchaus.
Natürlich, ne? Es war alles irgendwie wirklich selbst angefertigtes Leinen. Und das hat natürlich auch seine Vorteile gehabt.
Mhm. Habe ich es richtig gelesen, dass es ja auch durchaus ein Zeichen von Reichtum gewesen ist, auch in früheren Jahrhunderten, wenn eine Bäuerin viel Wäsche mit in den Hof mitgebracht hat, also aus dem Erbe?
Das wurde ja schon also sehr, sehr früh angefangen. Die Kinder haben ja schon im Kindesalter angefangen zu spinnen und haben wirklich ihre eigene Aussteuer schon in ihren Jugendjahren mit angefertigt, damit sie, wenn sie heiraten, dann tatsächlich eine üppige Aussteuer mit in die Ehe reinbringen können. Und das kommt hier eigentlich auch sehr gut zum Ausdruck, denn eigentlich hat sie alles gehabt. Sie hat Handtücher, die dann natürlich auch alle mit einem Namen versehen wurden. Das war ja üblich, das lernte man ja schon in der Schule.
So ein Monogramm,
und da hat man ja das Monogramm sticken, das hat man ja in der Schule schon gelernt. Da haben wir auch sehr schöne Beispiele, dass diese Stickkissen, die man, Sticktücher, die man damals anfertigte in der Schule, dann auch dazu dienten, dass man später in der Lage war, eben also die verschiedensten Arten der Stickerei irgendwie auszuführen.
Das war sozusagen auch ein Nachweis von einer Qualifikation einer Hausfrau, ja, wie wir es vorhin eingangs aus dem Gedicht gehört haben auch. Ja.
Wir haben ja dann vor allen Dingen auch hier gerade bei der Bettwäsche, sag ich jetzt mal, diese schönen Paradekissen, die mit einer unheimlichen Verzierung irgendwie hergestellt wurden. Das waren ja eigentlich auch so Ausstellungsstücke, damit das irgendwie also auch einmal ein bisschen prächtig dargestellt werden konnte.
Ich glaube, also richtig, wie eine kleine... Ja, eine Stube, na gut, der Waschtisch und das Bett hätte sicher zusammengepasst, auch der Wäscheschrank. Ja, das heißt also, man hätte sozusagen bei Bäuerinnen früher nicht aufs Konto, sondern in den Wäscheschrank gucken müssen, um einen gewissen Wohlstand.
Ja, also es gibt ja so sehr schöne Sprüche, die man oft in dem Wäscheschrank heißt. Da heißt es zum Beispiel, was Mütterlein mir einst beschert, halt ich in diesem Schranke wert. Das heißt, Mütterlein hat mit dazu beigetragen, dass man bestimmte Sachen anschaffen konnte. Und über diese Sachen hat man dann eben verwaltet, solange man eben es möglich war. Und es war ein wirklicher Schatz. Es wurde eben sehr gepflegt und wurde auch immer wieder repariert. Das, was man heute überhaupt nicht mehr kennt, es wurde alles wieder geflickt, wenn mal irgendetwas nicht so mehr in Ordnung war. Und das war die Beschäftigung so einer Frau, einer Hausfrau.
Ich glaube, sehr praktisch veranlagt war sie auf jeden Fall in ihrem Leben. Und ich fand eben auch diese Vorstellung von diesem sogenannten Freud-Leittuch, also einem Trachtentuch aus Seide, also Mitte des 19. Jahrhunderts, ist aus Beständen des Museums hier ausgestellt. Und vielleicht lese ich das einfach jetzt mal vor. Das Freud-Leittuch ist Ausdruck von Sparsamkeit und Pragmatismus. Das mit Seidenfäden bestickte schwarze Schultertuch konnte mit der bunten Seite zu verschiedenen freudigen Anlässen oder aber mit der weiß bestickten Seite zu ernsten bzw. traurigen Anlässen getragen werden. Es gehörte zur altmärkischen Festtagstracht der Frauen. Das heißt, wenn man auf einen Hof kam und dort waren Leute versammelt, konnte man quasi schon erkennen, gab es einen freudigen oder einen weniger freudigen Anlass wahrscheinlich. Ne? Und dann auch, was ja immer heutzutage in Zeiten von Finanzmarktaffären und so weiter gesprochen wird, der gestrickte Geldstrumpf. Haben Sie noch Geld oder die Ersparnisse im Geldstrumpf aufbewahren, ja? Da gibt es also hier auch ein Beispiel zum Beispiel, wie sowas aussieht, gestrickter Geldstrumpf mit Ringverschluss und eingestrickten Stahlperlen um 1850 offensichtlich entstanden. Also das kann man hier auch in der Ausstellung sehen. Ein Kinderwagen steht hier auch in der Mitte. Es ist eine festliche Tafel gedeckt. Wir sprachen vorhin, glaube ich, auch schon davon, ja, dieses Festtagsleinen oder Tischleinen sozusagen, dass man den Tisch gedeckt, weiß eingedeckt hat als... Aber sicher eben auch nur für festlichere Anlässe, für den Alltag bestimmt nicht.
Für den Alltag garantiert nicht, aber für festliche Anlässe, da wollte man ja auch einmal zeigen, was man eigentlich alles geschaffen hat und hat das natürlich gerne präsentiert. Mhm. Und das haben wir jetzt hier versucht, irgendwann mal darzustellen. Man hat natürlich auch versucht, sich sehr schönes Porzellan zu beschaffen und man hat fast alles eben einfach also Bestick, selbst hier das kleine Mundtuch, das hat man bestickt gehabt. Und man hat auch Wert darauf gelegt, dass man sehr schönes Besteck hatte.
Und dann stellen Sie quasi eine Kaffeetafel, steht hier von um 1919, der Kaffeetafel, 100 Jahre später, im Jahre 2019 sozusagen gegenüber.
Ja. Da fällt schon einmal auf, dass wir da schon jetzt hier nicht mehr so eine schöne selbstgestickte oder gestrickt gehäkelte Tischdecke drauf haben, sondern dass wir hier schon eine Kunststofftischdecke haben und dass jetzt nur noch Kaffeebecher da sind ohne eine Untertasse, dass auch jetzt die Servietten noch nicht mehr aus Stoff sind, sondern dass die alle schon aus Papier sind. Und dass wir nicht mehr in der Mitte eine Kaffeekanne haben, sondern schon die Kaffeekanne aus einer Kaffeemaschine. Und dazu dass der Milchbecher dann eben schon auch aus dem Laden ist und dass dann schon Süßstoff dazu steht. Das unterscheidet sich dann in dieser Form von der, die wir eigentlich vorher gesehen haben.
Obwohl es also, muss ich sagen, in meiner Familie oder meinem Haushalt sozusagen auch noch durchaus üblich ist, dass zu besonderen Kaffeetrinkenanlässen, Feiertage oder Geburtstage dann doch auch schon nochmal der Service rausgeholt wird oder verschiedene Service, die wir auch haben. Aber es macht schon, oder so, es stimmt auch entsprechend ein, wenn man so eine Kaffeetafel eindeckt, ja, und dass man sagt, das ist dann schon nicht Alltag, sondern bringt schon eine andere Stimmung hervor.
So ist es.
Ja, was würden Sie noch sagen, was aus Ihrer Sicht besonders erwähnenswert wäre? Oder haben Sie auch ein Lieblingsstück hier?
Mhm. Ja, ein Lieblingsstück ist zum Beispiel auch die Nähmaschine. Denn die Nähmaschine hat ja der Hausfrau wirklich die Arbeit erleichtert. Und dem Museum werden heute sehr viele Nähmaschinen angeboten, weil das heute gar nicht mehr so üblich ist. Aber das war zu Tante Frieda ihrer Zeit ein Muss, dass jeder Haushalt eine Nähmaschine hatte, weil wirklich sehr viel Wäsche ausgebessert wurde. Und also ich kenne das noch aus meinem Haushalt meiner Eltern, dass wenn die Wäsche im Sommer beim Waschen gesehen wurde, oh, da müsste mal was dran gemacht werden, dann kam die in einem gesonderten Korb rein und der wurde dann erst nachher im Winter nach Weihnachten wieder vorgeholt und dann wurde die Nähmaschine in die gute Stube reingenommen und dann wurde dieser Korb aufgearbeitet. Das heißt, die ganze Wäsche, die jetzt da drinne sich angesammelt hatte, die wurde jetzt wieder geflickt und ausgebessert. Und damit hat man dann die Wäsche eben länger gehalten. Denn man hat früher gesagt, eigentlich die Wäsche hält geflickt am längsten. Das heißt, der Neuzustand, das ist die kürzeste Zeit der Wäsche. Heute nimmt man da wohl, glaube ich, kaum noch Rücksicht darauf. Und ich kenne es auch, dass selbst dann auch noch Reste, die dann übrig blieben, die wurden dann wieder weiterverarbeitet. Da wurden kleine Beutel draus genäht und in diesen kleinen Beuteln, die brauchte man, um da meinetwegen Erbsen oder überhaupt Hülsenfrüchte drinne über den Winter zu lagern. Man kannte ja noch keine Plastiktüten, so wie wir das heute kennen. Und das wurde aus solchen Resten dann selbst noch wieder hergestellt.
Das wäre, wenn man das heute machen würde, zum Beispiel etwas für einen Unverpacktladen, ja? Ja. Den Sie ja in der Altmark auch haben. Ja,
ja. Ja, und hier sehen wir das, was wahrscheinlich wohl am meisten gemacht wurde. Strümpfe stricken, Strümpfe stopfen. Das war etwas, das gehörte eigentlich zum Alltag dazu. Denn Strümpfe stopfen ist heute wohl sehr unmodern geworden, aber damals ging das noch nicht. Da hat man alles sehr lange erhalten.
Und dann sehe ich auch gleich hier noch das Sofa aus der guten Stube, ja, mit den Häkeldeckchen drauf sind, aber allzu oft hat man da nicht drauf gesessen, oder?
Nein, die gute Stube wurde ja auch nicht täglich benutzt. Die wurde wirklich nur zu besonderen Anlässen, zu Feierlichkeiten, zu Geburtstagen, zu Ostern, zu Weihnachten oder wenn Besuch kam, dann setzte man sich mal in die gute Stube. Aber im Alltag, wenn man jetzt so mit, sag ich mal, schmutzigen Schuhen reinkam, dann hatte man dazu eine einfache Stube, in der man sich mal schnell hinsetzen konnte, um sich, sag ich jetzt mal, ein bisschen auszuruhen, um dann wieder Kraft zu schöpfen für die nächste Arbeit.
Das hat sich so dolle nicht geändert, außer dass wir vielleicht eben sagen, das Sofa jetzt oder welches Sitzmöbel auch immer jetzt eher vor dem Fernseher doch häufiger nutzen. Aber was haben wir noch? Also es gibt eine Menge Sprüche, wie man sie auch kennt, sowohl eben gestickt, also hinter der Nähmaschine zum Beispiel ist die Maschine rein, näht sie es nochmal so fein. Dann sind eben, wie gesagt, wenn man nicht die Gelegenheit hat, mit Frau Torno hier persönlich durch die Ausstellung zu gehen, deswegen es ja diesen Podcast auch gibt, sind aber natürlich so ein paar Erinnerungen aufgeschrieben worden ihrerseits an eben ihre Tante. Und Das kann man dann eben auch hier nachlesen. Ne? Das ist das, ach ja, jetzt sehe ich das Foto: Frauen beim Ausklopfen und Spülen der Wäsche am Bach in Appendorf, Altmark, um 1910. Das ist das, was wir vorhin schon mal besprochen hatten, ne? Diese doch sehr harte Arbeit, die man dann aber offensichtlich gern auch ein bisschen zusammen gemacht hat.
Ja, da ist ein anderer Grund dahinter. Man hatte auch oft nicht so viel Wasser. Die Brunnen, die wurden ja strapaziert. Es musste ja das Vieh versorgt werden aus dem Brunnen. Und wenn jetzt nur noch ein großer Waschtag war, und da brauchte man ja auch sehr viel Wasser dazu, das hat manchmal der Brunnen gar nicht hergegeben. Und so ist man auf die Idee gekommen, an Bachläufen, wo fließendes Wasser war, da hat man dann die Wäsche gespült. Nicht, um sich alleine dieses Pumpen zu ersparen, um das Wasser auch für die anderen Sachen zu gebrauchen, hat man einfach, ist man hingefahren zum Bach, und da gab es dann eben solche Möglichkeiten, dass man da die Wäsche spülen konnte.
Und das dann vielleicht auch in der Gruppe mal gemacht hat, wo man dann noch ein bisschen geschwätzt hat und gelacht hat, doch auch bei der Arbeit. Ja.
Also ich habe das selbst in meiner Kindheit noch gesehen, dass so etwas gemacht wurde. Aber zu unserer Zeit wurden meistens am Bach nur noch Säcke gewaschen. Das war dann also nach der Ernte, nach der Kartoffelernte, waren die Säcke dann oft schon so schmutzig, dass die danach dann erst mal gewaschen wurden und am Bach. Und dann wurden sie dann über dem Zaun gehängt, damit sie trockneten und dann für das nächste Jahr wieder frisch und sauber zur Verfügung standen.
Die nächste Ernte kommt, oder nach der Ernte ist vor der Ernte, ne?
Ja.
Ja, aus Ihrer Sicht, meinen Sie auch irgendetwas, was wir...
Ja, wir haben ja hier noch einmal ein Bild, wo überhaupt das Sticken oder überhaupt die Handarbeit eben in den gehobeneren Kreisen gezeigt wird. Ja, dazu fällt mir ein, dass die Mädchen vom Lande ja oftmals eine kurze Zeit mal in den Stadthaushalten geschickt wurden, damit sie überhaupt einmal auch etwas anderes sehen. Und da hat man sich eigentlich wahrscheinlich auch das abgeguckt, dass man eben diese schönen Handarbeiten machen konnte, und hat das von dort aus dann für sich, für zu Hause, dann weitergezogen.
Das ist hier so nett beschrieben auch, dass Sie sich erinnern, dass bis ins hohe Alter brachte sie, also Sie, Tante Frieda, unserem Nichtstun beim gemeinsamen Kaffeetrinken nur Unverständnis entgegen.
So
das
ist
kann
es.
Ich mir sehr gut
so
vorstellen.
Ist es. Denn wir hatten als junge Mädchen auch nicht mehr, sie da war der Meinung, dass man ständig immer irgendeine Handarbeit in der Hand haben musste. Und Müßiggang, das war eben für die Generation überhaupt nicht vorstellbar. Und wir haben es dann eigentlich nicht mehr so gerne gemacht, nicht? Und das Verständnis dazu, das hatte sie eigentlich wohl kaum. Und man hat sie immer mit irgendetwas in der Hand irgendwie gesehen.
Also sie konnte quasi in dem Sinne auch nicht wirklich stille sitzen oder einfach die Hände in den Schoß legen, wie man so auch sagt, ne? Sprichwörtlich.
Ja. Das war damals noch nicht so üblich.
Das ist ja gerade das Spannende. Deswegen freue ich mich auch ganz, ganz doll, dass Sie eingewilligt haben und hier so prima mitgemacht haben, dass man das auch nochmal so aus originaler Quelle noch von jemand, der das erlebt hat, nochmal weitererzählt bekommt. In anderen Bereichen haben wir ja auch gehört, ein Mädchen konnte eben zum Beispiel ohne ein Buch in der Hand zu halten nicht stille sitzen. Ja, so die verschiedenen Lebenswelten, und das ist hier, glaube ich, sehr gelungen dargestellt. Und da freue ich mich auch sehr, dass die Ausstellung eben hier diesen Frauenort nochmal wirklich bereichert oder eben einen Fokus legt. Und wie gesagt, für mich besonders beeindruckend auch, dass es eben nicht nur 18. bis 19., sondern es geht eben ins 20. Jahrhundert hinein. Mit Ihnen haben wir eine Zeitzeugin da, der das ja aber in der Form erspart geblieben ist, wenn ich das vielleicht so noch sagen darf, weil das ja hier auch von Ihrem persönlichen Leben berichtet wird, dass Sie da an diesem Leben vorbeigeschrammt sind sozusagen, oder?
Ja, bin ich gerade gut. Da hat mich eigentlich auch die Zeit irgendwie ein bisschen... Da hat ein bisschen die Zeit mitgeholfen. Denn wie wir aus der Schule, in der 8. Klasse waren, da hieß es geht jetzt weiter. Man kann jetzt noch eine 9. und 10. Klasse, und dann ist damals Mittelschule, besuchen. Und dann hat man das zu Hause auch gefragt. Es wird jetzt so gewünscht. Und da war mein Vater der Meinung, wozu soll ein Mädchen jetzt noch eine längere Schulbildung haben. Die heiraten doch und dann ist doch das vollkommen unsinnig, nicht? Das bringt doch gar nichts. Ja, aber meine Großmutter, die hat sich da durchgesetzt und hat gesagt, naja, wenn das Mädchen das weitermachen kann, dann soll es doch so werden. Naja, da habe ich daraufhin die 9. und 10. Klasse als erste bei uns hier im Ort dann mitgemacht. Und nachdem die 2 Jahre rum war, ja, alle anderen hatten schon einen Lehrvertrag in irgendeinem, und mein Vater war immer noch nicht davon überzeugt. Aber irgendwann hat das mir dann doch gestattet und dann bin ich tatsächlich so kurz bevor denn die Lehrzeit wieder anfing, dann doch in die Lehre gegangen und habe dann, ich sag jetzt einmal, Buchhalterin gelernt. Und so bin ich also dann eben ins Berufsleben gestartet und hatte dann nachher eben nicht so wie andere Mädchen vielleicht in meinem Alter, dass man einfach in die LPG gehen musste, weil man ja keinen anderen Beruf hatte. So haben wir dann damals dann irgendwie unsere persönlichen beruflichen Wünsche dann doch irgendwie noch erfüllt und hatten dann eben nicht mehr den Beruf unbedingt nur noch in der Landwirtschaft.
Ja, und dieser Beruf hat Sie sozusagen dann jetzt schlussendlich ja auch bis an Ende Ihres Arbeitslebens in dieses Museum geführt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, ich habe dann zum Schluss im Museum noch als Haushaltssachbearbeiterin gearbeitet und habe vorne an der Kasse gesessen und habe den Leuten guten Tag und auf Wiedersehen gesagt.
Und sind aber auch heute immer noch öfters anzutreffen, nicht nur, weil sie meiner Einladung gefolgt ist, dankenswerterweise zu diesem Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank, Waltraud Hornow, für diesen Rundgang, für den gemeinsamen, für die Auskünfte, aber auch für das einmal aufbewahren, wenn jeder weiß, wenn man sozusagen aus einem anderen Haushalt was übernimmt, das muss ja irgendwo auch gelagert werden und dass das hier so sehr schön aufbereitet ist. Und ich denke, das ist ein guter Anlass, vor allen Dingen auch mal so generationsübergreifend hier vorbeizuschauen. Vielleicht wirklich so, wenn die Großeltern mit den Enkeln unterwegs sind, mal zu sagen, hier, Mensch, das kenne ich noch oder habe ich zumindest mal gehört davon. Weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch den jungen Menschen zeigen, was es für ein Aufwand ist, aber was es auch für schöne Sachen gibt. Und ich glaube, so diese Do-it-yourself-YouTube-Videos mit feinen Handarbeiten sind durchaus gefragt, also wenn ich das in Erinnerung habe. Ja, also wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank. Dann wollen wir es an dieser Stelle belassen. Ich denke, wir haben jede Menge interessante Sachen dabei. Und ja, ich gebe Bescheid, wenn es fertig ist. Herzlichen Dank.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.